Usually I prefer to work alone. I just like to make music. I don't like to really sort of talk about it much, which is why interviews are sort of quite difficult, like especially for electronic music, because I don't think it's the sort of nature of electronic music. It isn't meant to be talked about, really. And whereas like rock music and music with lyrics, basically, electronic music's more abstract, and this sort of, I think it sort of undermines it when you start talking about it, really.
Track 17. Der Musikpodcast von Albert Koch und Christopher Hunold. Reviews, Features und die besten Tracks als Playlist.
Hi und hallo zu Track 17, der Musikpodcast, Folge 48 mit Albert Koch
und Christopher Hunold.
Hi, schön, dass ihr da seid. Einmal im Monat helfen wir euch in unseren Review-Folgen dabei, die beste Musik der letzten Wochen zu finden, um herauszufinden, was man im ewigen Rauschen der Release-Flut definitiv gehört haben muss und warum. Plus Playlists zum Nachhören natürlich. Track 17 Playlists zum Podcast gibt es auf Spotify. Heute mit dem abseitigen Bass-Pop von Natural Wonder Beauty Concept, dem Post-Pop-R&B von Jesse Lancer, dem Acid-Techno von FX Twin, dem elementaren Ambient-House von Yuzu, wie soll man das sagen, und natürlich trockenen, dreckigen Haus von Levin Vincent, wäre jetzt das Erste, was mir eingefallen ist. Wenn wir aber im Detail noch erläutern heute, das sind nämlich die Platten, über die wir hauptsächlich sprechen, plus natürlich die 12 Kurzempfehlungen in Songform, die dann letzten Endes auf unserer Playlist landen. Ja, ihr seid, ihr hört gerade die erste Folge nach einer Sommerpause, von der ihr gar nicht wusstet, dass wir die hatten. Du warst im Urlaub und wir haben einfach mal ein paar Folgen vorab aufgenommen und keiner hat es gemerkt, glaube ich.
Niemand hat es gemerkt.
Niemand hat's gemerkt. Wie sneaky, ne? Das haben wir letztes Jahr gut hingekriegt, das haben wir dieses Jahr gut hinbekommen. Wir müssen es auch noch einmal hinkriegen, weil ich auch noch im Urlaub bin. Schaffen wir aber. Albert, was hast du zuletzt gehört?
Ich habe zuletzt gehört das Album The Days of Mars von Delia Gonzalez und Gavin Russom. Und zwar hat Bonnie Prince Billy, der Songwriter, ein Songwriter, den ich sehr schätze, auf seiner Instagram-Seite neulich dieses Album gepostet und hat geschrieben, dass er das irgendwo in einem Second-Hand-Laden in keine Ahnung wo gekauft hat und hat das Album in höchsten Tönen gelobt. Und habe ich gedacht, das ist doch mal ein willkommener Anlass, um das nochmal rauszuziehen und nochmal anzuhören. Das ist 2005 bei DFA Records veröffentlicht worden. Gavin Russom ist ja auch Teil der LCD Sound System Live Band. Die Musik hat aber überhaupt nichts mit der damaligen Disco-Punk-House-Musik auf DFA zu tun. Das ist ein sehr versponnenes Album, krautig, kosmisch, psychedelisch. Ohne Beats, aber kein Ambient-Album, sondern die Musik geht ziemlich offensiv nach vorne. Es ist eher ein Album, bei dem ich mir vorstellen könnte, dass Leute dazu Drogen nehmen beim Anhören.
Ich bin ein bisschen traurig, denn ich habe vor ein paar Tagen eine Nachricht gelesen, die schon 6 Wochen alt ist, glaube ich. Und zwar erinnerst du dich daran, dass wir Ende 2022 habe ich die Band Palm mitgebracht, über die wir hier gesprochen haben. Und die hat sich jetzt aufgelöst. Und das ist das nervt mich richtig, weil ich kannte sie ja vorher auch schon, aber mit der Platte sind sie endgültig bei mir zu einer Highlight-Band aufgestiegen. Das war ja dieses super vertrackte, merkwürdig, manchmal wie rückwärts abgespielte Gitarrengeflirre mit dem mehrstimmigen Gesang. So ein bisschen, keine Ahnung, wenn Animal Collective zu viel Folds gehört hätten oder umgekehrt, ich weiß es nicht. Es gibt eigentlich relativ wenig wirklich sinnvolle Referenzen für die Musik. Ganz, ganz großartig und sie hatten es schon mal etwas schwerer, habe ich herausgefunden, bis dann das neue Album kam. Aber diesmal haben sie gesagt, es geht nicht mehr und das ist sehr, 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 sehr schade. Und was mich persönlich noch ein bisschen mehr ins Herz zwickt, ist, dass sie 5 Tage, bevor ich in New York bin, dort eines ihrer Abschiedskonzerte spielen. Und da kann ich natürlich jetzt relativ wenig dran schrauben, dass ich entweder früher da bin oder sie entweder ein bisschen später da sind. Das tut ein bisschen weh, unabhängig davon, dass es weh tut, dass sie einfach aufgehört haben. Und deshalb habe ich mich da nochmal durch die Diskografie geballert und werde das auch weiterhin tun und finde es sehr, 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 sehr schade, dass sie es quits gecallt haben, wie der Franzose sagt. Das ist echt schade, ja. wir hören natürlich nicht auf, das ist ja klar, wir machen hier weiter mit unserem Podcast und wir machen sogar noch ein bisschen mehr als früher und zwar, weil ihr uns unterstützt, das geht unter steadyhq.com/track17, dort könnt ihr uns auf drei verschiedenen Stufen monatlich oder direkt jährlich unterstützen und erhaltet dafür nicht nur das große Glück, unabhängigen Musikjournalismus in Podcastform zu unterstützen, was ohnehin etwas ist, was durchaus einen Wert hat. Deswegen machen wir das ja überhaupt, beziehungsweise deswegen sind wir überhaupt auf Steady gegangen, um auch sagen zu können und sagen zu wollen, dass das, was wir tun, ja auch durchaus einen Wert hat. Und ihr erhaltet darüber hinaus allerdings noch unser Classics-Format. Das ist für alle hinter der Paywall. Da haben wir jetzt mittlerweile 4 Episoden aufgenommen. Die 4. erscheint nächste Woche. Da sprechen wir über Dummy von Portishead. Da kann man sich drüber freuen, denn wir beide mögen das Album sehr. Ich glaube, das kann man so grob anteasern, oder?
Auf jeden Fall. Und außerdem sind wir auf Steady, weil wir natürlich unsere Landhäuser in der Toskana irgendwie finanzieren müssen.
Ja, wie man das so mit dem Musikjournalismus ja so allgemein schafft. Wir wissen es ja. Ja, vielen, vielen Dank an alle, die uns schon unterstützen oder das weiterleiten an andere Leute, die uns sehr gerne unterstützen können und würden, weil das was für sie ist. Alle, die uns zuhören und uns noch nicht unterstützen, vielleicht ist das ja noch ein kleiner Schubser in die richtige Richtung. Ihr werdet es nicht bereuen. Das verspreche ich euch. Es ist ja jetzt knapp 2,5 Monate her, da haben wir im Rahmen der ja, Classics-Ausgabe, nämlich der gerade eben erwähnten, des eben erwähnten Classic-Formats auf Steady über die ersten Selected Ambient Works gesprochen von Aphex Twin. Und zwar als Genre-Definierer zu einem Zeitpunkt, an dem man IDM erst recht in Anführungszeichen schreiben musste. Also als Techno und seine unzähligen Unterarten, die man als Schublade in so einen Community-Schrank hat einsetzen dürfen, wie man so lustig war, als das alles noch so Knete war, die man formen konnte, weil völlig offen war, wohin sich diese Musik entwickelt. Jetzt sind wir ein bisschen mehr als 30 Jahre später, da hat Techno jede Menge Regeln geschrieben, neue zugelassen, Erwartungen geweckt, wieder umgeworfen und sich in allen möglichen Richtungen entwickelt, aber ist vielleicht so ein bisschen angekommen. Die Knete liegt schon so ein bisschen, weißt du, wenn so Knete an der Luft liegt eine Weile, ne, dann wird die so ein bisschen bröckelig und hart und dann kannst du nicht mehr so viel daraus machen, dann schmeckt sie auch nicht mehr so gut. Und vielleicht gilt das Gleiche auch für FX. Nein, es geht mir eher um dieses, das schon was geformt ist und das, was da ist. Also ich finde schon, dass es auch für Aphex Twin gilt, vielleicht auch ja für den Musiker, den wir so am wenigsten vorstellen müssen, einfach weil wir ein paar Mal über ihn schon gesprochen haben, den wir jetzt gar nicht so klassisch reviewen müssen, wenn man so will. Also mein Gefühl ist, dass ein neuer Release von Richard T. James als Aphex Twin misst sich irgendwie immer an dem, was da war, also an dem, was er selbst so als personifizierte Regelumgehung so in das Spiel gebracht hat, heißt also auch, was erwartet man eigentlich davon, wenn eine neue Aphex Twin Platte rauskommt? In dem Fall ja wieder eine EP, wie ja auch zuletzt vor 5 Jahren immerhin schon. Auch wie vorher 2 EPs, davor erschien ja dann Syro, das eine Album. Deswegen würde ich gerne anfangen mit einer Frage an dich. Also, was erwartest du denn im Vorfeld, wenn eine neue Aphex Twin-Platte ansteht? Also musikalisch. Also gibt es da irgendeinen festen Sound, den du im Ohr hast? Gibt es irgendwas, was du von ihm willst? Oder sagst du einfach, mach du mal?
Ich glaube, ich sag mach du mal. Aber immer wenn neue Musik von ihm kommt, dann sind für mich die Anhörungen dieser Musik nach einem ganz bestimmten Muster. Mhm. Ich höre die an und dann bin ich zunächst ein bisschen underwhelmed, wie der Engländer sagt. Und dann versuchen Stimmen in meinem Kopf zu sagen, früher war er besser, früher war er besser. Dann drücke ich die Stimmen weg und versuche die Musik zu analysieren und dann komme ich immer wieder zum selben Schluss. Er hat ja in über 30 Jahren die unterschiedlichsten Sachen gemacht, von Acid Techno, Industrial, Noise, Krach, Inferno, Ambient Techno, was auch immer. Und dann müsste es zwangsläufig sein, dass neue Tracks immer irgendwie an eine bestimmte seiner vielen musikalischen Vergangenheiten anknüpfen. Und dann höre ich das weiter und dann fällt mir auf, dass ich wahrscheinlich in der Lage wäre, jeden Track von ihm zu erkennen. Auch wenn er wieder 100 neue auf Bandcamp stellt, die ich noch nicht gehört habe, weil er es immer irgendwie schafft, diesen bestimmten FX Twin Touch zu hinterlassen. Und dann mache ich mir das alles bewusst und dann finde ich die neue Musik ganz großartig.
Es ist ja vielleicht ein bisschen unfair, immer zu erwarten, dass er irgendwas völlig Neues macht oder dass er diese Regeln, die, also es ist ja fast ein bisschen unfair, also er scheitert ja so ein bisschen oder er muss ja dann fast an dem scheitern, was ihn groß gemacht hat, nämlich dass er die Regeln vorgegeben hat, dass er gesagt hat, wo es lang geht und dass er viele dieser Sachen aufgebaut hat, wenn man das denn so empfindet. Und er, ich weiß gar nicht, ob er das überhaupt will, ob ihn das überhaupt interessiert. Also es ist immer nicht so mein Eindruck gewesen, ist aber auch natürlich viel Kaffeesatzleserei. Es ist dann irgendwie schon so witzig mit den Erwartungen, weil ja kaum jemand war ja im Laufe dieser Jahrzehnte, dieser drei Jahrzehnte ja so wandelbar und abwechslungsreich. Aber trotzdem fühlt es sich manchmal so an, als kommen wir alle mit so einer Vorstellung von Aphex Twin Musik an, aber die ist immer ein bisschen unterschiedlich und am Ende ist dann wieder keiner zufrieden, weil er nicht einem genau dieses eine bisschen gegeben hat, was man eigentlich will. Wobei er dann ja, und da stimme ich dir auf jeden Fall zu, er ja trotzdem diesen Sound hat, also diesen Wiedererkennen oder diesen Sound, den man wiedererkennt, auch wenn er trotzdem am Ende wieder was anderes macht. Das finde ich nämlich auch bei dieser EP oder Single Blackbox Live Recorder 2LF, beziehungsweise In a Room 7F760, ist immer furchtbar, das auszusprechen, was ja dann trotzdem wieder musikalisch ja dann so in so eine Richtung geht, die man irgendwie kennt, aber dann auch nicht. Also musikalisch empfinde ich das so. Erinnert das so mit diesen so ravey Acid-Untertönen so ein bisschen an diese Analord-Serie, die er hatte, was ja so sein letztes musikalisches Lebenszeichen ja sein sollte, bevor es bis Syro dann wieder gedauert hat. So diese Breakbeat-Momente, diese dreamy Synths, so diese wabernden Sounds und diese dringliche Stimmung mit diesen zerschossenen Trip-Hop-Momenten, alles schimmert hier so raus und schmiert hier so raus. Das ist schon was, das man so wiedererkennt, aber auf eine Art ist es auch eine Platte, die er seit seinem, in Anführungszeichen, Comeback, denn es ist ja nur für uns eins, darüber müssen wir gleich einmal sprechen, schon was ist, was er so noch gar nicht draußen hatte, finde ich. Wie würdest du das beschreiben, was wir da hören?
Ja, also was mir so gefällt, ist, es fängt irgendwie so an mit so funky Breakbeats. Also FX Twin ist ja auch sehr funky, das vergisst man immer. Man denkt immer, das ist der totale Weirdo-Nerd, aber das stimmt nicht. Und dann kommen diese melancholischen Soundflächen und also spätestens da war ich wieder drin, da wusste ich, okay, ich bin zu Hause.
Was ich gerade einmal angesprochen habe mit, das ist ja nur für uns ein Comeback immer, mein Gefühl sagt mir, beziehungsweise das wird immer suggeriert, Richard D. James macht einfach pausenlos Musik seit 30 Jahren und ab und zu kommt random was davon raus. Also das, was wir ja letztlich von ihm hören seit über 30 Jahren, ist ja nur ein winziger Bruchteil von dem, was er macht. Da müssen wir nur wieder an diese ganzen 200 Soundcloud-Tracks erinnern. Jetzt, wo wir das gerade aufnehmen, ist ja vor 2 Tagen sind ja plötzlich nochmal wieder 2, 3 Songs irgendwie auf Soundcloud gelandet. Einfach so, ohne dass man es erwartet hat. Das kommt aber nicht so richtig raus und das, ich finde das halt so merkwürdig, darüber nachzudenken. Warum kommt das jetzt raus, so wie es ist? Wie alt sind die Tracks? Sind die irgendwie neu? Hat er irgendwie Lust gehabt? War das eine Anweisung von Warp, weil er gesagt hat, ich will jetzt aber auch wieder auf Tour gehen? Das ist ja so ein bisschen das Hauptding, ne? Dass er jetzt wieder ganz viele Festivals und Touren und so weiter gespielt hat. Das ist dann nicht so, ja, aber das kannst du nicht machen, ohne was rauszubringen. Dann und dann fängt wieder die Legendenbildung an, kramt da irgendwie 3 Tracks raus, die seit 20 Jahren rumliegen, oder hat er die innerhalb von 2 Minuten gemacht, nur damit der Warp auf den Sack geht? Also das kann ja, ich glaube ja, am Ende kannst du ja wieder alles glauben, ne? Und das ist so dieses, was ist es jetzt? Warum ausgerechnet diese Musik? Warum seit dem Comeback, wieder in Anführungszeichen, seit 9 Jahren so wenige Releases? Warum immer in dieser komischen Taktung? Das ist irgendwie merkwürdig. Wie erklärst du dir das? Also, dass wir da immer nur so wenig von mitbekommen und warum ausgerechnet das?
Also, ich glaube, dass er für Warp der wichtigste Künstler ist. Und ich glaube nicht, dass Warp ihm sagt, hey, du musst mal wieder was. Also ich weiß, dass sehr viele Labels das bei sehr vielen Bands machen. Aber ich glaube nicht, dass sie ihm das sagen oder ihm vorschreiben würden. Und ich glaube auch, wenn sie ihm sagen würden, hey, jetzt mach mal, bring was raus, 4 Tracks, dann, wenn er keinen Bock hat, glaube ich, würde das nicht machen. Wahrscheinlich hat es dann doch mit seiner Tour in Anführungszeichen zu tun, bei der er ja auch immer exklusive EPs anbietet, die den Leuten dann nach Hause geschickt werden.
Ja, ach, es ist, ja, oder er braucht einfach Geld, weil er sich irgendwie, er möchte wieder einen Panzer kaufen oder irgendeine Bank, in der er wohnen möchte oder was auch immer. Die Geschichten sind ja auch alle so old mittlerweile, aber ja, die EP ist toll, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon gesagt haben, aber es ist zumindest meine, meine Meinung. Ja, aber es gibt ja so viel drumherum, über das man reden kann, weil ich habe das Gefühl, wer sich dafür interessiert, hat die ja eh schon gehört. Nichtsdestotrotz ist das ein, finde ich, an sich schon fast spektakulärer Release. Ich mochte eigentlich alles, was rausgekommen ist, seitdem er wieder an den Start gegangen ist. Syro, das war bei mir so ein bisschen das, was du vorhin angesprochen hast, dass es so ein bisschen gebraucht hat und dann stellt man fest, wie gut das eigentlich wirklich ist. Mhm. Bei den restlichen Sachen hatte ich das dann immer, auch bei diesen etwas experimentelleren Dingen mit diesen Acoustics oder diese Cheetah-EP und jetzt Collapse vor 5 Jahren und die hier sind ja schon fast so die klassischsten Releases so ein bisschen, das ist alles gut, aber gerade so dieses breakbeatige, zerschossene, was hier drin ist in den Tracks, gerade auf, und der ist auch auf der Playlist In a Room 7F760, finde ich fast, also finde ich wirklich spektakulär, also das gefällt mir richtig gut.
Das ist auch mein Lieblingstrack. Das sind, wenn man böse sein will, alle wichtigen Bestandteile aus seinem Baukasten wunderbar zusammengeführt, also die Breakbeats, die ravigen Effekte, die leiernden Flächen im Hintergrund. Das ist ein Wahnsinnstrack. Ja.
Wir sind ja beileibe kein Vinyl-Podcast und wollen es auch nicht sein, aber trotzdem nochmal zum Schluss der Hinweis. Ich habe es ausgerechnet, jede Sekunde auf dieser Platte kostet 3,1 Cent, wenn man sie sich kaufen möchte. ja, Mittelfinger geht raus an Warp. Den Preis bezahle ich nicht. Dankeschön. Aber die Platte ist super. Track 17 Playlist zum Podcast, haben wir vorhin schon erwähnt, ist unsere Playlist, die ihr auf Spotify findet. Dort sind nicht nur alle Folgen drauf, sondern eben auch die insgesamt 17, so heißen wir schließlich auch, Empfehlungen, die wir im Monat haben. 5 davon stellen wir etwas ausführlicher vor, wie gerade Aphex Twin, und 12 davon etwas kürzer. Was sind denn deine ersten beiden Empfehlungen?
Mein erster kommt von Laurel Halo, die bringt im September ein neues Album raus, das heißt Atlas. Und wie mir zu Ohren gekommen ist, hat einer der Hosts von Track 17 dieses Album schon gehört. Ich habe nur den Vorabsong Belleville gehört. Der wird beschrieben als, ich zitiere, eine Suite aus sinnlichen Ambient-Jazz-Collagen, die den Hörer auf einen Roadtrip durch das Unterbewusstsein mitnehmen. Kann ich nur so unterschreiben. Es ist eine ja verhuschte Klavierballade, die aus dem zweiten Nebenzimmer von links herüberweht. Der zweite Track ist von Burial. Burial hat eine Split-EP mit Code 9 rausgebracht. Der Burial-Track heißt Unknown Summer. Das passt aber auch zu dem Sommer, den wir gerade haben. Der ist auch ziemlich unknown. Und ich mochte ja die letzten EPs von Burial, auf denen er manchmal so geklungen hat wie der gute Vangelis aus den 70er Jahren, also mit ziemlich melodischer Musik und nicht so verregnet in Schwarz-Weiß. Und der Track an uns, sag mal, geht jetzt wieder zurück zu den Anfängen von Burial. Das ist dieser graue, urbane, durchgemachte Nächte-Soundtrack. Und dazu gibt es wieder eine weibliche Stimme, wahrscheinlich gesampelt. Und irgendwie, ich weiß nicht, der Track ist 11 Minuten lang, er ist auch so 3 Stücke in einem.
Er benutzt auch, man könnte ihn fast faul nennen, er recycelt auch Vocal Samples, die er auch teilweise schon mit Fortet zusammen benutzt hat. Das ist mir sofort aufgefallen. Ja, das kann man so relativ leicht raushören. Ich muss aber sagen, dass mir der Track auch ganz gut gefallen hat. Er hat mich immer wieder so ein bisschen mehr mit ihm versöhnt, weil ich habe jetzt langsam genug. Wir haben ja letztes Jahr auch eine Feature-Folge ja gemacht zum Thema 15 Jahre Untrue. Könnt ihr euch auch sehr gerne anhören, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und da haben wir ja auch ein bisschen über seinen späteren Werdegang gesprochen. Und ich muss sagen, mir reicht's wirklich jetzt gerade mit diesen rauschigen Ambient-Dingern, diesen beatlosen Teilen. Es ist okay, er hat's gemacht. Und das geht für mich wieder langsam in so eine Richtung, die mich interessiert, wenngleich der Track trotzdem auch 3 Minuten kürzer sein dürfte. Aber trotzdem gefällt er mir atmosphärisch und stimmungstechnisch total gut. Und um das hier mal so voll zu machen, wir haben jetzt quasi so ein bisschen versteckt noch eine 6. Platte hier fast mit reingehuscht, die wir etwas ausführlicher besprechen, denn ja, wir haben unabhängig voneinander unsere Playlist-Tracks zusammengesucht und ich habe nämlich den anderen auf dieser Split 12-Inch rausgesucht, nämlich Infirmary von Code 9, den ich noch ein Stück besser finde. Interessant finde ich ja eben, dass diese Split-EP, auch die erste, die sie machen, das Split 12-Inch ja eben auf Fabric, auf dem Fabric-Label erscheint, die ja auch so richtig Bock drauf haben, gerade alles irgendwie zu sammeln, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist. Also die wollen ja mit ihrem einen Label es ja wirklich wissen. Die haben ja vor 5 Jahren ja auch die Fabric Live rausgebracht, sogar die letzte richtige, ne, glaube ich, die es da gab. War leider ziemlich mittelmäßig, finde ich. Aber dieser Release ist halt wirklich ganz gut. Ja, also für mich ist halt Highlight eben die A-Seite der Code 9 Track, weil das so ein sanfter mit einem Piano-Loop startender, so leicht souliger Minimal-Footwork-Track ist und der hat mich doch echt gekriegt und kriegt mich auch häufiger. Also ist echt ein starker Track, funktioniert richtig gut. Auch hier muss ich wieder sagen, Sack teuer, kaufe ich nicht. Ihr könnt mich alle mal langsam mit euren Vinylpreisen, aber es ist ein guter Track, ne?
Auf jeden Fall.
Ja. Und dann habe ich noch mitgebracht In a Moment Divine. Das ist einer meiner Lieblingstracks momentan. Der ist von Frank Heat Wave und der wunderbaren Künstlerin Cindy Lee. Und die war hier so ein bisschen mein Draw, weil ich so ihre geheimnisvolle Vorstellung von so in Nebel und Geheimnissen getauchten so Pop eigentlich sehr, 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 sehr schätze. Und auf dem neuen Mini-Album von Tourkollege Frank Heatwave gibt es jetzt eben genau so einen Song, wie ich ihn eben mag. Und so gibt auch ein verkrisseltes Video dazu. Es gibt 10 Eimer Reverb, es gibt so nostalgisch-melancholische Grundstimmung für den Mitternachtsblues. Und das funktioniert mit ihrer Stimme einfach wunderbar. Das ist genau diese Art von Popmusik, wie ich sie momentan mag. Und ja, die ganze Mini-LP ist schön, aber das ist doch schon das klare Highlight, würde ich mal sagen.
. 2021 im Frühjahr hat Christopher das Debütalbum von Yuzu vorgestellt, Yellow River Blue. Eine chinesische Produzentin, die in Kanada lebt, und jetzt fast 2,5 Jahre später kommt ihre nächste Veröffentlichung, die EP I Want an Earth. Das Album ist damals auf Music from Memory erschienen und das war so eine Art musikalische Autobiografie, die sie anhand des Yellow River, des gelben Flusses aus ihrer Heimat in China erzählt hat. Und das war im weitesten Sinn elektronische Mood-Music, die aber kein reiner Schönklang war, weil die Musik immer auch ein paar unerwartete Wendungen genommen hat. Die EP I Want an Earth, man erkennt das schon am Titel, ist auch wieder von der Natur beeinflusst, von Aufenthalten der Künstlerin in der Wüste Kaliforniens und an der Küste von British Columbia in Kanada, wo sie wohnt. Manches auf der EP erinnert an das Debütalbum. Das heißt, es bauen sich aus unterschiedlichen Effekten, Melodien und Rhythmen Tracks auf, die aber irgendwie immer in ständiger Veränderung sind. Es gibt aber auch so konkretere Sachen wie den Track Menta y Menta, den ich für die Playlist ausgewählt habe. Ach, da rhythmisiert sie quasi ihren Signature Sound und dabei entsteht dann einer der zeitgenössischen Post-House-Tracks, die sich hier bei Track 17 zu sehr großer Beliebtheit erfreuen. Was ich schön finde, ist, dass sie immer mal wieder kleine Passagen einstreut, die wie Zitate aus der chinesischen Volksmusik wirken. Also ich bin kein Experte für chinesische Volksmusik, aber für mich hat das so einen ostasiatischen Einfluss manchmal. So ein bisschen aus dem Rahmen fällt der letzte Track, der heißt entweder Pardon oder Pardon, und das ist ein eher ruhiger Piano-Ambient-Track, aber der passt dann doch auch sehr gut zur Gesamtstimmung dieser EP.
Ja, die echt ganz schön ist. Das hat mich, am Anfang dachte ich erst so, mir fehlen vielleicht ein bisschen mehr diese Beats, aber insgesamt ist trotzdem all das drin, was ich an ihrer Musik echt schätze. Also so Ambient-Down-Tempo, so leicht tropischer oder orientaler House, so leichte Pop-Anleihen, aber irgendwie dann doch so einen ganz eigenen Klang. So man sitzt dann wirklich so in ihrem Soundkarussell und lässt sich da so mitnehmen. Und das ist echt ganz schön geworden. Also Yellow River Blue, das ist ja auch echt schon, ja, wirklich 2,5 Jahre her, dass wir darüber gesprochen haben, war auch dann eine meiner absoluten Lieblingsalben des Jahres. Und auch wenn jetzt hier die Beats oder Drums eher wenig zu melden haben, findet sie halt eben andere Mittel und Wege, um die Songs anzutreiben. Also gerade direkt beim Opener, der dann eben mit diesem, ja, diesem Blasinstrument so sein eigenes Süppchen kocht, während dann aber dann trotzdem diese zitternden Hi-Hats kommen oder so ein sanfter Plucker-Beat und arbeitet so für die Bewegung, und das funktioniert alles echt ganz schön. Und was ich aber daran mochte, ist, dass es ja so ein bisschen wie so eine Art Konzept-EP aufgebaut ist, dass sie so gesagt hat, so ja, es ging ihr darum, wie die Blätter um sie herum, oder ich glaube auch, dass die Hitze oder das Feuer oder so, wie sie das in Musik umwandeln konnte. Also das, was um sie herum war, soll sich reimen mit der Musik. Das kann man natürlich auch immer ignorieren, wenn einem das nichts gibt. Aber ich persönlich finde das ganz schön, weil ich musste dann wieder an die Whatever the Weather-Platte denken, dass man sagt, okay, also das mag ich so an Musik, weil so banal es auch klingt, aber genau um das geht's, also den Klang. Also Dinge über Musik zu erklären oder ihm eine andere Facette zu geben und zu sagen, so, ich habe jetzt diese Sachen, wie klingt das denn jetzt eigentlich? Also genauso wie bei Lauren James, wie klingen denn jetzt 30 Grad eigentlich? Keine Ahnung. Wie klingt denn jetzt Hitze oder Feuer wirklich, also außerhalb dieses Knackens der Glut oder so weiter? Und das finde ich eigentlich ganz schön bei ihr. Und sie hat auch in dem Interview gesagt, wie gerne sie kocht. Und jetzt warte ich so ein bisschen, weil sie hat ja auf Yellow River Blue ja auch versucht, so ein bisschen den Fluss in Musik zu gießen. Und weil sie so gesagt hat, dass sie so gerne kocht, jetzt warte ich irgendwie so ein bisschen darauf, dass sie so eine EP über Gemüse rausbringt oder so und mir irgendwie sagt, wie eine Aubergine klingt. Das würde mich sehr interessieren, weil ich habe keine Ahnung, wie eine Aubergine klingt. Weißt du es?
Nee. Aber ich weiß, wie es schmeckt.
Ja, wir reden jetzt über Love Hallucination, das vierte Album von Jesse Lanza. Und das ist jetzt auch das dritte Mal, dass sie hier im Podcast auftaucht. Wir haben vor 3 Jahren über All the Time gesprochen und zuletzt auch über ihre über ihr Mix-Album, was sie rausgebracht hat. Und ich finde, dass diese vierte Platte vielleicht die Platte ist, mit der sie wirklich da ist, wo sie sein will, weil sich immer weiter das abschält, was auf vorherigen Platten noch zu hören war, aber ihr vielleicht so fast ein bisschen im Weg steht, auf dem Weg zur perfekten Pop-Platte. Weil Love Hallucination ist für mich Pop-R&B in Reinform und hat dabei so viel Spaß, dass es ansteckend ist. Und ich finde ja, also es gibt immer noch diese Menschen, die über Pop schimpfen und eben vielleicht so eine Simplizität unterstellen, die oft auch nicht mehr ist als eine freche Unterstellung. So, aber eine richtig gute Hook zu schreiben, so einen gnadenlosen Ohrwurm zu entwickeln, das ist eine Kunst, finde ich, und hat erstmal nichts mit dem zu tun, was musikalisch drumherum passiert. Ich finde nämlich, dass Jesse Lanza genau das verstanden hat, dass das nämlich egal ist und das auch so gut verstanden hat wie kaum jemand anderes in den letzten 10 Jahren seit ihrem Debütalbum. Sie hat es nämlich geschafft, so diese hell leuchtenden Pop-Hooks in die interessanteste Club- und R&B-Musik zu schleusen, die eben genau das beinhalten darf. Und ihr, ich nenne es mal so musikalisches, trojanisches Pferd, hat halt einfach viele Gesichter, zum Beispiel eben das Label Hyperdub, was ja eben seit Gründung dafür bekannt ist, so britische Bassmusik neu zu definieren, sich dabei aber eben auch über 80er und 90er elektronische Musik beziehungsweise auch so R&B und Pop den Sachen nähert. Und sie ist ja wirklich ein sehr, sehr großer Fan auch von Janet Jackson, von 80s, 90s Popmusik, arbeitet aber auch gleichzeitig eben mit diesen vielen Versatzstücken der elektronischen Musik. Und ich stelle mir das so ein bisschen wie so eine, ja, wenn ich jetzt so ein weißes Blatt Papier vor mir hätte, dann würde ich so 2 Linien aufmalen, wie so ein Tunnel. Und sie weiß aber, vorne ist das Ziel, da muss sie hin und da steht ganz groß Pop. Und von der Seite wird sie dann aber, während sie da so entlang rennt, angefeuert von diesen ganzen anderen Genres, die sie dann irgendwie mit Sachen bewerfen und sonst was alles. Und wenn sie dann am Ende aber da ins Ziel ankommt, dann nimmt sie all diese Sachen mit, aber landet schlicht und ergreifend beim Pop. Und das kann sie mal wieder ganz, ganz toll, finde ich. Was sagst du dazu?
Ich muss dir ganz heftig widersprechen. Mich reißt das Album nicht vom Hocker und ich versuche das jetzt mal zu begründen. Aber ich muss vorausschicken, bei All the Time 2020 war es auch so. Ich habe das nicht kapiert und habe dann zwei Jahre später gecheckt, um was es geht. Ich habe zwei Hauptursachen ausgemacht, warum mich dieses Album nicht kickt, wie wir Kids sagen. Jesse Lanza hat eine ganz bestimmte Art zu singen. Es ist sehr hoch, es ist fast in Kopfstimme und sie phrasiert auch immer ähnlich. Jetzt kann man sagen, okay, das ist ihr Markenzeichen, das ist ihre Art zu singen. Man kann aber auch der Meinung sein, dass man nicht unbedingt vier Alben braucht mit ähnlichen Songs mit und ähnlichem Gesang und ähnlicher musikalischer Begleitung. Was ich aber schwerwiegender finde, ist diese Entwicklung in Richtung Pop. Also Pop ist ja nichts Schlechtes an sich. Und ich weiß, dass es auch Menschen in unseren musikalischen Kreisen gibt, die sich gerne als HörerInnen von bestimmten Mainstream-Pop-Acts outen, weil sie damit zeigen, hey, ich bin auch tolerant gegenüber Mainstream-Musik, obwohl ich sonst nur sehr gute, hochwertige, whatever, Indie- oder Elektronikmusik höre. Ich bin der Meinung, dass es schon sehr viel Corporate Pop gibt, dass dann nicht auch noch eine Left-Field-Künstlerin wie Jesse Lanza, die noch vor ein paar Jahren an alternativen Pop-Entwürfen gearbeitet hat, Corporate Pop machen müssen. Und ich sag ja manchmal, wenn wir irgendwelche Lo-Fi in Holzhütten in Alaska aufgenommene Alben besprechen, dass Song XY ein Riesenhit werden würde, wenn er besser produziert wäre. Und bei Jesse Lanza ist es so, das muss gar nicht besser produziert werden, damit die Songs Hits werden. Die müssten einfach eine Grundaufmerksamkeit bekommen. Und also ich sag einfach mal so, wenn mehr Leute diese Musik, dieses Album hören würden und mehr Leute dieses Album auf Spotify streamen würden, dann würde die wahrscheinlich ein großer Star werden. Wie gesagt, ich habe nichts gegen Pop und auch nichts gegen Mainstream-Pop. Und ich mag manchen Rihanna-Song, aber ich finde die Entwicklung, die sie nimmt, ein bisschen zu sehr weg von dem, was sie eigentlich damals ausgemacht hat mit ihren ersten Alben.
Ich finde, dass das eher parallel funktioniert und existiert, anstatt dass sie komplett sich von dem anderen so entfremdet hat oder so, weil gerade so die ersten beiden Tracks, gerade der erste Don't Leave Me Now, der ja auch immer noch diese ganze Footwork-Nummer benutzt, ne? Also diese hektisch anmutende so Tempomusik, die ja auch viel von Soul gelernt hat. Also das geht ja alles Hand in Hand bei ihr. Und dann hat sie ja auch den von Jack Green produzierten zweiten Track auf der Platte, der ja dann auch eigentlich eher so dieser, ja, so geschaffelte, ja, so Two-Step-Beat, der da so mit drin ist und so weiter und so fort. Und ich finde es eigentlich eher schön, dass sich sowas dann mittlerweile auch in Popmusik wiederfindet, als das umgekehrt der Fall ist. Also ich finde das eigentlich ganz gut, dass sie genau diese Elemente dann eben hat, um damit dann ihren Pop zu machen und sich nicht einfach komplett dem verschreien möchte, was eigentlich ihre Heldinnen machen, so wie Mariah Carey oder, wobei ja. Janet Jackson hat ja, finde ich, auch schon durchaus fast schon Avantgarde-Pop gemacht, manchmal in ihre Richtung oder so weiter. Und ich glaube, dass ihre Stimme, ich kann das schon verstehen, ich mag das ganz gerne, aber ich glaube, auch da hört man dann ihren Mariah Carey-Einfluss durchaus mal raus. Und ich glaube gerade, dass diese Elemente da so mit drin sind und dass sie die aber weiterhin benutzt, um dann eben bei dieser Musik zu landen. Dadurch funktioniert das für mich ganz, ganz gut und mag es einfach total gerne. Ich finde, das kriegt sie einfach gut hin. Was man dazu noch sagen kann, die Songs hatte sie eigentlich erst für andere geschrieben. Sie wollte sie eigentlich so als Songwriterin und Produzentin abgeben, hat dann aber gesagt, so nee, ich will die doch behalten, weil ich es am besten kann oder wie auch immer ich sie am meisten schätze oder so. Und das ist dann doch irgendwie eine ganz ganz gute Sache gewesen. Also ich finde das eigentlich cool, dass es Musik gibt von jemandem, die halt Janet Jackson genauso liebt wie DJ Rashid und man das auch hört. Und ich finde das irgendwie ganz cool, dass das so zusammen existieren kann. Aber wir hatten ja das Thema, glaube ich, echt schon ein paar Mal bei ihr, dass wir da nicht so ganz auf einen Nenner kommen, befürchte ich. Track 17, Playlist zum Podcast. Und neben den 5 Platten, die wir hier etwas ausführlicher besprechen, haben wir natürlich auch die 12 kompakteren Empfehlungen drauf, um am Ende bei 17 zu landen. Was sind denn deine nächsten beiden Songs, die du mitgebracht hast?
Ich habe den Song Jazz Groove von Speaker Music mitgebracht. Das ist das Alias des Musikers, Aktivisten, Journalisten, bildenden Künstlers und Afrofuturisten DeForest Brown Jr. Der hat 2019 auf Planet Mu ein übersehenes, aber fantastisches Avantgarde-Improvisationsalbum veröffentlicht. Das hieß Of Desire Longing. Und Anfang September kommt ein neues Album von ihm, das heißt Texodus, also wie Exodus auf Tech. Und da hören wir die Vorab-Single Jazz Groove und es klingt wie wenn FX Twin auf Lo-Fi-Equipment versucht, Free Jazz zu spielen.
Um Gottes Willen. Ich hab's noch nicht gehört.
Ein sehr merkwürdiger Track, aber ich hoffe, dass diese Beschreibung die Leute dazu animiert, den anzuhören. Der nächste Track heißt Darkness, Darkness und ist von Kieran Hepton und William Tyler.
Oh ja.
Kieran Hepton ist ja Quartett und kommt fast in jeder Ausgabe von Track 17 vor. Sein letztes Album unter dem Alias Quartett 16 Oceans ist auch schon wieder 3,5 Jahre her. Und er hat aber in der Zwischenzeit einige 12 Inches veröffentlicht und mit ungewöhnlichen Leuten zusammengearbeitet. Und hier kommt beides zusammen. Eine neue Maxi-Single und eine Zusammenarbeit mit William Tyler, dem ehemaligen Gitarristen der renommierten Indie-Folk-Bands Silver Shoes und Lamp Chop. Und erschienen ist das auf dem Label Psychic Hotline, das Sylvan Esso gehört. Also irgendwie ist das ein ganz schöner Mindfuck. Und der Song ist auch wieder nicht typisch Quartett. Es ist eine Art von Psychedelic Soul, der ganz heavy den Song Darkness, Darkness sampled oder covered. Ich bin mir da nicht glaub, ob das eine Coverversion ist oder einfach nur ein starkes Sample von der Folkrock-Band The Youngbloods.
Hm. Ja, den Track fand ich auch richtig cool. Ja, finde ich super. Da dürft es auch gerne mehr geben. Ich habe jetzt noch ein Nebenprojekt von Produzent Lukid, der zum Glück zuletzt immer mal wieder häufiger Thema war. Wir hatten ja über das neue Red Set-Album gesprochen, bei dem wir uns ja auch nicht so ganz einig waren. Lukid veröffentlicht auch unter dem Namen Refreshers und das ist so sein Outlet für so Jungle, Rave und sehr angedrum-and-basede EPs, also sehr direkt, sehr ohne Haken und doppelten Boden, aber eben auch sehr gut. Die neue EP kam vor wenigen Wochen raus und Track 2 der EP High in Me ist eben mein Favorit, kann ich nur empfehlen. Also sehr schöne oldschoolige Breaks und Rave-Gesten, die sich hier versammeln, nicht mehr und nicht weniger. Also es ist einfach genau das und das funktioniert sehr, 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 sehr schön. Und dann bin ich jetzt wieder in so einem Rabbit Hole gelandet und habe festgestellt, wie viele 12 Inches gerade rauskommen, die sich zwischen ja so Bass und Deep House und Ambient bewegen, also ich weiß nicht, sorry, also von KünstlerInnen, von denen ich auch teilweise wirklich noch nie was gehört habe und dazu gehört jemand, der oder die sich Cousin nennt, wer auch immer das ist, sie oder er hat eine EP rausgebracht, die heißt Fifth Wall und Anti ist der Track, den ich hier mitgebracht habe, das ist ein schöner, leicht bliebender, blubbernder Song mit der Idee von frühen Nullern aller Farben, beziehungsweise Jan Jelinek, aber eben, wenn der Instrumental oder Scuba gehört hätte, finde ich. Also es ist eine ganz, ganz schöne Mischung und eine sehr, sehr tolle EP. Keine Ahnung, wer das sein soll, aber ganz schön so zwischendurch dann nochmal was zu finden, was in die Richtung geht, ja.
Als nächstes reden wir über das Album Work in Progress von Levin Vincent. Ich weiß gar nicht, da bist du immer besser, ob wir den schon mal hatten. Ich glaube, mich dunkel zu erinnern, ja, dass wir vor ein paar Jahren über ihn gesprochen haben. Er macht seit 2002 Musik, also seit über 20 Jahren, hat aber erst 2015 sein Debütalbum veröffentlicht und seither bringt er regelmäßig Alben raus und Work in Progress ist sein mittlerweile fünftes Album. Levin Vincent hat alle möglichen Stile auf seinen Alben verarbeitet, von Dance bis experimentell, auch innerhalb einzelner Tracks. Und die Alben haben fast immer ein bestimmtes inhaltliches Konzept gehabt. Wenn ich Musik für Track 17 auswähle, dann höre ich die meistens ohne Hintergrundwissen über ihre Entstehung und den ganzen Kontext. Und wenn ich mich dann für ein Album entscheide, dann fange ich an, ein bisschen was drüber zu lesen. Und als ich Work in Progress zum ersten Mal gehört habe, war ich erstmal begeistert, dass ich endlich mal wieder ein House-Techno-Album gehört habe, das mich von Anfang bis Ende begeistert, weil da hatten wir auch schon drüber geredet, die Anzahl von so klassischen House- oder Techno-Alben, die bei uns vorgestellt werden, die nimmt ja immer weiter ab. Und dabei habe ich gedacht, dass er wieder einem Konzept folgt, weil die Tracks auf dem Album so unterschiedlich sind, dass ich gedacht habe, er erzählt die Geschichte von House und Techno in 13 Tracks, aber in nicht chronologischer Reihenfolge. Dann habe ich nachgelesen, wie er das Album gemeint hat und festgestellt, dass ich gleichzeitig falsch und richtig liege. Es ist eine Sammlung von 12 Inches, die er in den vergangenen 20 Jahren für seine eigenen DJ-Sets hat pressen lassen, also in der Auflage 1 quasi, aber nicht veröffentlicht hat. Und die einzige Vorgabe war, diese Tracks müssen so beschaffen sein, dass er sie in seinen DJ-Sets spielen kann. Und das Ziel dabei war, die Trennung von DJ-Musik und Albummusik aufzulösen, die man ja sehr oft bei House- und Techno-KünstlerInnen hat. Das heißt, die Tracks, die aufgelegt werden, gehen voll auf die 12 und die Albumtracks sind dann die künstlerischen Statements. Und Work in Progress ist für mich wirklich eine kurze Geschichte der zeitgenössischen elektronischen Musik. Es gibt Dub-Techno, es gibt Kölner Kompakt-Schule, es gibt Detroit-Techno, Acid-House, Minimal-Techno, alles, was man sich vorstellen kann. Das alles ist tanzbar, hat aber trotzdem wieder ein experimentelles Edge. Das gipfelt in dem Track Stereo Systems 3, wo die Kickdrum 12 Minuten durchtackert und darüber liegen so arpeggio-hafte Loops. Ich habe mich in letzter Zeit immer wieder beklagt, es gibt keine geilen Techno-Alben mehr und ich muss sagen, hier ist es.
Ja, das ist Maschinenmusik, finde ich. Also lustigerweise ist ausgerechnet einer der Tracks dieser Platte oder dieser Platten, je nachdem, wie man es dann sehen möchte, The Funk heißt der. Das ist mein Favorit, also wirklich auch ein Track, der so wie merkwürdig mechanische so Computermarschmusik aufgebaut ist. So peitscht, rollt und päst da so durch, so knochentrocken wie nur irgendwas. Finde ich, ist so ein ganz schönes Companion-Piece zu der funky Neven Kyle Hall-Platte aus dem letzten Monat. Und ich finde, der Track ist für mich ein sehr gutes Beispiel, auch weil er nochmal aufbricht und dann kommt so dieses Keyboard, nenne ich es mal, das will dann so im Hintergrund noch eine eigene Ebene aufmachen mit diesem ganz repetitiven Element, so einen Kontrast anbieten und da funktioniert das für mich total gut. Aber dann läuft der Track halt immer noch 5 Minuten und zelebriert sich so ein bisschen selbst und da mir fehlt an sich nicht unbedingt noch eine Idee in dem Track, aber mir fehlt vielleicht dann doch noch eine Idee, um die Laufzeit so ein bisschen zu rechtfertigen. Ich kann es dann natürlich schon wieder verstehen, wenn wir darüber reden, dass das für ihn dann so eigene DJ-Tools sind oder Tracks, die er dann auch so auflegt, weil er dann natürlich auch mehr damit machen kann. Aber mich hat das ein bisschen erschlagen, das am Stück zu hören. Das habe ich dann auch nur einmal gemacht und danach habe ich mich dann immer so EP-weise, sage ich mal, habe ich mich dann genähert und gesagt, ich höre jetzt mal 3 Tracks und da nochmal 3. So habe ich das in den letzten Tagen gemacht, weil mir das dann doch ein Tacken zu viel war und ich weiß, dass es blöd ist als Kritikpunkt auf eine Art, weil das mit der Musik an sich nichts zu tun hat, aber ich musste mir das so ein bisschen aufteilen, so wie bei den 8-Stunden-Orteca-Dingern oder so. Das hat irgendwie nicht so richtig als klassisches, also du sagst, es ist für dich endlich wieder so ein richtig gutes House-Techno-Album, aber gerade in der Disziplin, obwohl mir das musikalisch gefällt, hat es für mich dann nicht so richtig funktioniert, weil es dann doch eher wie so eine Compilation wirkte, was auch total Sinn ergibt mit dem, was du erzählt hast. Das ist für mich dann eher so ein Album im klassischen so Fotoalbum-Sinne. Ich blätter da mal durch, schau mir diese Seite an, hör mir dann diesen Track an, hör mir diesen an und bin dann auch wieder raus, find das aber auch okay so. Auch bei so einem Track wie Longing zum Beispiel, den fand ich auch sehr toll, weil der startet, finde ich, wie die Background-Musik zu einer Wetten-das-Wette aus den 80ern, in der ein Mann mit Hornbrille Computerplatinen am Geschmack erkennt. Und das ist für mich die perfekte Musik, die da im Hintergrund läuft. Das kannst du wahrscheinlich nachvollziehen.
Genau das wollte er vertonen. Stand irgendwo in einer Pressemitteilung.
Ach, sehr gut. Ja, dann habe ich ja doch mal richtig zugehört. Der hat mir sehr, sehr gut gefallen und das gilt für viele Tracks auf der Platte, dass mir das wirklich sehr, sehr gut gefällt. Aber mir war das dann ein bisschen zu langwierig, auch bei den 12 Minütern oder so. Ich mir dachte, ja, okay, da hätte mir die Hälfte auch gereicht. Ist das was, also für dich hat es ja auf jeden Fall ja funktioniert, aber ist das was du manchmal auch als Kritikpunkt irgendwo hast, dass du dir denkst, so fass dich mal ein bisschen kürzer, oder denkst du dir dann eher, ja gut, dann ich kann ja auch einfach früher ausstellen?
Ja, also bei manchen Sachen kritisiere ich das auch. Das früher Ausstellen ist ja eigentlich keine Option, weil ein Album soll ja als Album gehört werden und nicht als Einzeltracks. Also das heißt, es ist eigentlich ein sehr gerechtfertigter Kritikpunkt. Also auch wenn ich ihn in dem Fall nicht sehe, aber deine Kritik ist gerechtfertigt.
Man kann 8-mal die FX Twin EP hören in derselben Zeit. Muss man natürlich nicht. Aber ja, ich würde es natürlich trotzdem auch empfehlen. Ja, ich find's echt gut. Und er macht so sein eigenes Ding, habe ich immer echt das Gefühl. Ne? Also der arbeitet und werkelt so außerhalb von allem. Also der macht wirklich so seins und zwischendurch kommt dann wieder eine Platte raus. Ich wusste gar nicht, dass die draußen ist. Also das wusste ich jetzt auch nur durch dich. Also man kriegt das irgendwie auch nicht so richtig mit, habe ich das Gefühl bei ihm.
Das stimmt, ja. Er hat ja am Anfang seine ersten Alben verschenkt. Also er hat WeTransfer-Links auf seine Facebook-Seite gestellt und oder irgendwie dann zum kostenlosen Download angeboten, weil er der Meinung ist, dass Musik richtig auf Vinyl veröffentlicht werden muss. Aber man kann es auf Spotify anhören.
Die letzte Platte für diesen Monat ist auch für mich die beste Platte in diesem Monat und eine, die stand jetzt in den Top 5 des Jahres auch steht und reingehört und da auch, glaube ich, nicht mehr rauspurzelt. Also ich bin völlig begeistert. Es handelt sich um das selbstbetitelte Album des Projektes Natural Wonder Beauty Concept, veröffentlicht auf Mexican Summer vor ein paar Wochen. Die Platte hatte ich jetzt auch schon ein paar Monate vor Release und konnte mich da so langsam aber sicher wirklich weiter drin verlieren. Das ist ein Album, was in seine Einzelteile zerfällt, wenn du es nur schief anschaust oder einmal zu feste gegenpustest. Es wirkt sehr zerbrechlich. Es wirkt so, als verstecken sich die beiden beteiligten MusikerInnen in diesen Songs. Es wirkt nicht nur so, nein, es ist auch eine der besten Platten des Jahresbelang. Wie schon gesagt, es ist das gemeinsame Projekt von Ambient- und House-Produzent DJ Python und Experimentalkünstlerin Anna Roxanne. Und für mich ein kleines, abseitiges Meisterwerk zwischen windschiefer, elektronischer Popmusik, nostalgischem Jungle und R&B-Musik, die mit nichts etwas zu tun haben möchte, was man heutzutage modern schimpfen möchte. Ich finde, kein Ton oder kaum ein Ton auf dieser Platte wirkt beim ersten Hören so, als sei er am richtigen Ort platziert. Es wirkt alles so ein bisschen schief, auf eine gute Art, aber nach und nach entfaltet sich, finde ich, so ein sehr bemerkenswert dichtes und introvertiertes Album, was ich meiner Meinung nach bei all dem Lärm da draußen auch so ganz gut gebrauchen kann. Und wie gesagt, beide Stimmen versuchen sich fast so hinter dieser minimalistischen Musikmaske zu verstecken und dadurch, finde ich, wirkt die Platte wie so ein gerade entdecktes Geheimnis, was man so für sich behalten möchte. Und bei all diesem Dezenten in der Musik ist, finde ich, die erste Zusammenarbeit der beiden auch total aufregend. Und ich finde, dass die Binsenweisheit weniger ist mehr, die darf hier einmal wieder rausgekramt werden, weil die hat doch noch eine Ehrenrunde verdient, weil das hat dieses Album, dieses wundervolle Album geschafft. Wie gefällt dir das?
Ich war von Anfang an begeistert. DJ Python war ja, der kam ja öfters vor in letzter Zeit mit auf der Playlist, oder? Und Anna Roxanne, die kenne ich von ihrem 2020er Album Because of a Flower. Das habe ich mir nämlich blind gekauft, weil es auf dem Label Cranky erschienen ist, auf dem auch die Grouper-Sachen veröffentlicht werden. Und weil mir das Cover so gut gefallen hat. Das ist so schlicht, sieht aus wie ein Weißmuster, 12-Inch, auf die dann in Handarbeit und in einer sehr schlechten Schriftart Albumtitel und ihr Name geklebt worden sind. An Natural Wonder Beauty Concept gefällt mir erstmal schon mal der Bandname und der Albumtitel. Mhm. Und mir gefällt, dass die Musik so sau langsam ist, so unaufdringlich. Die will es nicht angeben, wenn du verstehst, was ich meine. Und es wirkt so vordergründig wie ein Patchwork aus allen möglichen Stilen der vergangenen 20 Jahre. Und wenn ich dann aber sagen soll, wovon ist die Musik eigentlich inspiriert, fällt mir nichts ein. Also ich habe viel Vergleiche gelesen, Boards of Canada, Björk, Julie Cruz, die Sängerin vom Twin Peaks Thema, FX Twin wieder. Aber das passt meiner Meinung nach nicht. Also man kann wahrscheinlich bei verschiedenen Sequenzen von einzelnen Tracks sagen, ja, das klingt wie Boards of Canada oder das klingt wie Björk, aber insgesamt führt das auf die falsche Fährte. Das ist das ist Hyperpop, wie ich ihn mag, in der sich die Inspiration aus den jüngsten Entwicklungen der Bassmusik und des Hip-Hop holt. Das ist ein so eckig das Album ist, es ist eine wunderbar runde Sache.
Ja, Hyperpop, aber dann wirklich auch alles ganz klein geschrieben und in Schriftgröße 2. Ja. So ungefähr, ja. Nee, es ist so toll. Also ich bin da komplett begeistert von und ich stehe auch auf dieses halbe Nicht-Singen. Weißt du, was ich meine? Also die Stimmen raffen sich wirklich nur zum Nötigsten auf und wollen eigentlich fast verhindern, dass hier Pop groß geschrieben werden darf. Aber das imponiert mir so und da stehe ich einfach so drauf. Aber wir haben schon so oft drüber gesprochen, auch wenn ich das bei Jessie Lanza schätze, dass sie sich dem Pop in Großbuchstaben nähert durch die ganzen Einflüsse, aber über wie viele Platten wir in letzter Zeit gesprochen haben, die aber genau das andere eben machen, ob es Carla Del Forno ist oder Mabel Fratti ist oder Lucrezia Dalt oder wer auch immer, ne? Und ich finde, das gehört ja auch dazu. Marlene Ribeiro, das ist alles so Musik, die mir so viel gibt. Und ich frage mich dann bei diesen Duetten oder Zusammenarbeiten immer, du hast es ja auch schon gesagt, ne, man wäre da jetzt nicht so richtig drauf gekommen eigentlich. Also warum? Also gar nicht in so einem suggestiven Sinne, so nach dem Motto, ja, was soll das überhaupt? Aber wo docken diese Menschen künstlerisch dann an? Also das hat mich dann schon interessiert und ich musste da echt viel drüber nachdenken. Und ich finde, das passt aber gut, weil Python und Roxanne, die treffen sich meiner Meinung nach beide hier an einem Punkt ihrer Musik, die sie sonst nämlich nur anreißen. Also Python ist normalerweise zu sehr in Anführungszeichen im Beat, macht dann diese verschleppte Bass- und Drummusik und Roxanne ist ja dann manchmal in diesem Ambient New Age Geplucker manchmal unterwegs und Python nutzt gerne Vocal Samples und Roxanne nutzt manchmal eher so ansatzweise diese tanzbaren Rhythmen und hier nähern sie sich mit ihren Geschwindigkeiten an und bringen das beide so ein bisschen in die Mitte. Also die Art der Stimmen, die Art der Beats anzupassen. Also sie mussten sich fast an dieser Stelle ihres Schaffens treffen. Also das war fast unausweichlich, wenn die zusammenarbeiten, um da so diesen kleinen gemeinsamen Nenner zu finden oder wo sie sich irgendwie treffen können. Und deswegen kann diese Platte auch nur so entschleunigt fast sein. Weißt du, was ich meine? Also irgendwie ist das so sinnig für das, was die in ihrer Musik nur so in Teilen machen, dass das hier dann aber so zusammenkommt und so nach vorne gekämpft wird. Das finde ich sehr schön.
Da hätte ich auch eine Phrase auf Lager.
Hau aus.
Wie heißt das mit der Summe der einzelnen Teile?
Ja, ja.
Also
ja.
Diese Phrase würde ich. Nee, es ist wirklich so, dass sie ihre jeweiligen Künste, sage ich mal, zu etwas zusammenbringen, zu dem sie solo nicht in der Lage wären oder was die Solo nicht machen können.
Das Album ist für mich eine Menge What If, But, also What If IDM, But Pop, also What If Breakbeats, But Pop, What If Ortega, But Pop und so weiter, What If New Age Ambient, But Pop, also ganz viel. Also was wäre eigentlich, wenn das jetzt Pop wäre? Was wäre, wenn das jetzt Pop wäre? Und das hat diese Platte wirklich sehr viel. Ganz, ganz großes Highlight auf jeden Fall. Ein letztes Mal sprechen wir über unsere Playlist, Track 17 Playlist zum Podcast auf Spotify, denn wie gesagt, wir haben 17 Musikempfehlungen, 4 Stück gibt es noch. Was sind denn deine letzten beiden für diesen Monat?
Ich habe den Track Then You Run von Gazelle Twin. Ich freue mich sehr, dass die britische Experimental-Elektronik-Künstlerin Elizabeth Bernholz nicht mehr in 100er Clubs vor 40 Leuten auftreten muss, sondern dass sie jetzt richtig Kohle macht mit Soundtracks für große Streaming-Anbieter. Und der Soundtrack für die britische Serie Then You Run ist viel besser als die Serie selbst. Die ist, ich habe eine Folge angefangen und sofort wieder aufgehört. Aber der Soundtrack ist umso besser. Denn sie opfert ihre experimentelle Seite nicht auf dem Altar der großkapitalistischen Filmwirtschaft. Der nächste Track, den Titel sage ich später, weil wegen Pardon My French, ist von Satsuki Shibano. Das fantastische Label We Release Whatever the Fuck We Want hat gerade den dritten Teil der Albumreihe Wave Notation wieder veröffentlicht. Teil 2 war Music for Nine Postcards von Hiroshi Yoshimura.
Ah, ja.
Und der dritte Teil ist von Satsuki Shibano von 1984 mit seinen Versionen der Klaviermusik des Komponisten Erik Satie, der ja als einer der Urväter von Ambient-Musik gilt. Und wir hören einen der größten Hits von Erik Satie, die zweite Gymnopédie aus dem Jahr 1888.
Sehr schön, muss ich reinhören, weil diese Postcards, da erinnere ich mich auch noch dran, als die nochmal rauskamen, die war echt toll, ja. Richtig, richtig cool. Ich habe zum Abschluss noch den Track Haberdash von der gemeinsamen Platte von Valentina Margaletti, die ja auch schon ein paar Mal auftauchte, auch völlig zu Recht. Das ist eine der spannendsten Musikerinnen überhaupt, ist gerade, die seltenst alleine arbeitet, sondern ja auch unter anderem in dem Projekt Moin zum Beispiel dabei ist und so weiter und so fort. Macht ganz, ganz viel, hat auch mit Laila Zakini zusammengearbeitet. Ganz große Künstlerin am Schlagzeug und allem, auf dem man draufhauen kann auf jeden Fall. Und hat gemeinsam mit Songamin, deswegen nennen sie sich auch VZ, haben sie nämlich zusammen eine Platte veröffentlicht, jetzt auf AD93, das Label musste ja auch mal wieder erwähnt werden. Ganz, ganz toll, dubbige, groovige, ja, so skelettierte Post-Punk-Nummern mit ein bisschen Stimme, mit ein bisschen Hall, mit ein bisschen gar nichts. Also sehr, 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 sehr schön, tolle Platte wieder, die sich sehr gut einreiht in das viele tolle Musikwerk, für das Valentina Margaletti momentan verantwortlich ist. Und dann gibt es noch den Track Vault A, und zwar von der Band Echt. Das ist aber nicht ganz die Band Echt, die wir noch aus den 90ern kennen. Ich weiß auch gar nicht, ob man sie deutsch ausspricht. Sie kommt aus Belgien und das ist so eine instrumentale, jazzige, ja, Hip-Hop-Band, würde ich fast schon sagen. Also die so late 2000er Flying Lotus-esken instrumentalen Hip-Hop macht, aber aus so einer instrumentalen, jazzy Richtung. Und das ist ein ganz cooles Album, was ich vor kurzem erst kennengelernt habe. Ich kannte die noch nicht. Finde ich ganz schön. Sing Along heißt das Album, auch ein schöner Titel. Und da gibt es den Track Vault A. Das ist ein schöner, kleiner Tipp. Kannst du auch mal reinhören. Würde ich behaupten, dass dir das gefällt.
Mach ich.
Und ich will natürlich auch wissen, und wir beide wollen das wissen, ob euch das auch alles gefällt. Hört da gerne rein, sagt uns an info@track17podcast.de oder an @track17podcast dort auf Instagram oder Twitter, wenn wir unsere Folge teilen, was euch hier am meisten gefallen hat. Lasst uns das gerne wissen, was so euer Favorit ist, und schaut bei steadyhq.com/track17 vorbei, um dort uns zu unterstützen. Wie gesagt, vielen Dank an alle, die das schon tun. Albert, dich gibt's als @thethealbert auf Instagram und Twitter.
Auf X.
Entschuldigung, oh nein, aber das werde ich nicht sagen, tut mir leid, sorry. Also solange wir da noch sind, sage ich Twitter, ich sage nicht auf X, nein, also um Gottes Willen. @ChristopherGiff bin ich, ist alles in den Shownotes verlinkt, alles was wichtig ist und verlinkt gehört, ist dort auch verlinkt. Wir hören uns in 7 Tagen wieder. Da gibt es nämlich die Classics-Ausgabe zu Dummy von Portishead. Vielen, vielen Dank, Albert.
Sehr gerne.
Es hat mir heute wieder großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.